Halloha und happy welcome zu unserer schon 6. Folge, liebe Carmen. Die Carmen ist heute wieder mit an Bord und ich freue mich so, so sehr. Wir haben uns inzwischen schon einmal live gesehen. Darüber werden wir heute auch erzählen. Aber worum es eigentlich gehen soll heute, ist die Macht der Worte. Denn wir nutzen unsere Sprache und unsere Worte im täglichen Alltag meist unbewusst und doch haben sie so einen krassen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Motivation, auf alles, was wir wahrnehmen in unserem Alltag. Und man kann tatsächlich Worte als Waffe benutzen, man kann sie aber auch als Wunder benutzen, um vieles möglich zu machen. Und darum soll es heute gehen. Und da ist natürlich die spannende Frage erstmal, Carmen, gerade auch bezüglich dieses Themas. Du hast ja schon mal von erzählt, dass du selbst ja während deiner Krebstherapie jetzt auch die ein oder andere Erfahrung mit diesem Thema gemacht hast. Wichtig, bevor wir ins Thema Deep reingehen, aber erstmal, wie geht's dir? Was war die letzten Wochen so los bei dir? Was ist alles passiert und vor allen Dingen, wie geht's dir?
Ja, vielen lieben Dank und ein Hallo an alle. Ich freue mich, dass wir heute eigentlich mein Herzensthema hier in dieser Folge behandeln. Ich habe mir das gewünscht, dass wir mal über das Thema Wortwahl, Kommunikation sprechen, weil ja, tatsächlich begegnet mir das sehr, sehr häufig im Moment. Aber dazu später.
Ja, wie geht's mir? Und schon vorher ist es dir auch begegnet in deinem Beruf, ne? Also bei dir ist Kommunikation ja sowieso ein Riesenthema als Trainerin, als Speakerin, wenn man das so sagen kann, ne? Also du bist ja auch auf Bühnen immer unterwegs und nutzt natürlich auch die positive Macht der Worte.
Genau, und deswegen ja umso mehr, weil ich das beruflich immer so kennengelernt habe, wie viel Fokus darauf liegt, merke ich jetzt plötzlich mal, dass das in anderen Bereichen irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl es da viel, viel wichtiger wäre.
Ja, genau. Absolut. Ich komme ja auch aus der Wirtschaftspsychologie, ja auch, war mein Masterstudiengang, aber eigentlich habe ich im Bachelor ja Wirtschaftskommunikation studiert und bei mir ging es natürlich auch und deswegen, das wird auch ein wichtiges Thema heute sein, finde ich nämlich auch sehr spannend, das mal mit dir zu diskutieren. Die Macht der Worte, aber auch im unternehmerischen Kontext, im Marketing-Kontext, im Vertriebskontext, weil da gibt es auch viele Vor- und Vorurteile. Und das finde ich auch mal spannend zu betrachten und zu beleuchten. Jetzt aber erstmal nochmal ganz kurz zurück, erstmal zu deiner eigenen Geschichte. Wie geht's dir? Auch zu deiner Erfahrung, die du auch während deines Krankheitsverlaufs jetzt genommen hast. Und wenn ich das gerade jetzt schon sage, Krankheitsverlauf, wäre ja auch eigentlich die spannende Frage, wie könnte man diese Zeit jetzt rein theoretisch eigentlich noch viel besser nennen?
Da waren schon ein paar Reizworte dabei heute in der Moderation, genau. Aber erstmal, genau, mir geht es soweit echt ganz gut. Also ich kann wirklich zufrieden sein. Ich habe jetzt noch 3 Chemotermine vor mir, also 3 Wochen. Und dann sind die 5 Monate Chemotherapie auch schon vorbei. Also im Rückblick betrachtet ging es echt schnell. Und das liegt halt auch daran, dass ich wirklich mich in der Zeit gut gefühlt habe, viel unternehmen konnte und deswegen Stand hier echt zufrieden sein kann mit dem Verlauf.
Also ich kann sagen, der Kalender war immer knackenvoll. Wir wollten uns schon das ein oder andere Mal live sehen. Wir haben es jetzt letzte Woche endlich mal geschafft. Vorher kamen immer, also es tut mir leid, aber da bin ich unterwegs, da geht gar nichts. Also mehr gebucht als in Zeiten, in denen du arbeiten warst.
Definitiv. Ich musste nie so akribisch Kalender führen wie jetzt. genau, aber die ruhige Zeit, die steht noch vor mir tatsächlich, denn ja, nach der Chemo habe ich dann ein paar Wochen Pause und dann geht es aber an die OP und da haben die Ärzte schon gesagt, also ich kann mit circa 3 Monaten sportfrei, oder muss ich rechnen? Circa 3 Monate, das wäre natürlich eine extrem lange Zeit. Mal sehen, wie das dann in der Realität aussieht. Aber die ersten Tage werden wirklich so sein, dass ich weder einen Stecker in die Steckdose stecken kann, weder eine Wasserflasche aufdrehen oder ein Fenster alleine öffnen kann. Also deswegen, das wird einfach nochmal eine intensive Zeit, die mich wahrscheinlich mehr fordert als die jetzige. Und deswegen sage ich mir, jetzt den Sommer genießen, noch keine Körner verlieren. die ruhige Zeit, die kommt noch schnell genug. Ja.
Humorvoll damit umzugehen, ist ja eine Strategie für sich, gut durch solche Zeiten zu kommen, unabhängig von den Strategien, über die wir jetzt gleich reden werden und wo wir einsteigen werden. Denn positive Selbstgespräche, positive Worte auf allen Ebenen, die wir selber nutzen, aber die uns andere auch entgegenbringen, ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, im Verlauf einer herausfordernden Zeit, ja, wie man vielleicht eine Krankheitszeit auch einfach ein bisschen positiver nennen kann. Da kannst du ja gleich nochmal sagen, was du da sonst als wirklich positiven Begriff auch für dich sehen würdest. Und aber auch, und deswegen greifen wir dieses Thema auf, weil wir kennen es aus dem Sport, ich kenne es aus ganz vielen anderen Lebensbereichen, ja, ob du eine Führungskraft bist, ob du Mutter, Vater bist, ob du Verantwortung für andere Menschen hast. Und wir haben immer Verantwortung, finde ich, auch für andere Menschen und dass wir ihnen etwas Gutes tun und dass wir ihnen das Leben nicht schwerer machen, als es sein müsste. Wir selber machen uns das Leben ja oft schon schwerer, als wir müssen einfach durch unsere Selbstgespräche, durch unsere Gedanken und das, was wir an andere weitergeben, wie wir reden, das ist, wie gesagt, meistens viel zu unbewusst. Und wenn man für sich mal reflektiert, was, wie gesagt, einzelne Worte so machen können. Und da gibt es auch viele Erkenntnisse, viele Studien. Carmen hat da ganz viele Strategien aus ihrem Arbeitsalltag. Und deswegen werden wir da jetzt gleich nochmal tiefer einsteigen. Du kannst ja mal erzählen, Carmen, so was deine letzte Berührung auch mit diesem Thema Worte war und warum dir das so wichtig ist oder warum es dir so ein, also auch so ein wichtiges Anliegen war, über dieses Thema heute zu sprechen.
Genau, also als Trainerin im Bankwesen ist das halt so mein täglicher Job. Also man kann so sagen, 50% meiner Arbeit widme ich mich den fachlichen Themen und gebe Seminare für die Wertpapierberater auf fachlicher Schiene. Das heißt, wir gucken uns das Thema Steuern, Regulatorik, Marktsituation, Produktlandschaft und so weiter an. Und die andere Hälfte ist aber das Thema Vertrieb und Kommunikation. Und da jeweils, was die Banken gerade so benötigen, schnüre ich dann da die passenden Seminarkonzepte zu. Und ein Part davon ist so das Thema Macht der Worte, was eigentlich überall wieder auftaucht. Und ich stecke da immer sehr viel Leidenschaft in meine Bankmitarbeiter, ja, dass die hier die richtigen Worte wählen und auch wissen, was hat das für eine Wirkung auf den Kunden, um ihn hier überzeugen zu können. Und finde es jetzt ganz spannend, wo ich mal in einer anderen Branche unterwegs bin, ja, weil ich hatte nie groß Kontakt zur Medizinbranche, weil ich eigentlich nie krank war. Also ich habe da war nicht oft beim oder war schon regelmäßig bei meinen Vorsorgeuntersuchungen, aber jetzt nicht wirklich Krankenhausaufenthalt oder ähnliches gehabt. Und da staune ich, weil dieser Bereich da tatsächlich wenig Fokus findet. Und das soll gar keine Wertung sein an der Stelle. Also bitte, ich bin unheimlich dankbar über meine Ärzte, wie die mich begleiten in dieser Zeit. Und ich habe ein super gutes Gefühl und bitte so weitermachen. Aber trotzdem darf man da, glaube ich, so an die eine oder andere Stelle einfach mal hinschauen, weil ein Bereich zum Beispiel beim Thema Macht der Worte sind Reizwörter. Ja, also unser Gehirn funktioniert so, wenn es ein bestimmtes Wort hört, dann sucht es nach Erfahrungen und nach Emotionen, die es mit diesem Wort schon mal in Verbindung gebracht hat. So ein typisches Wort, mittlerweile ist es bei uns schon eingedeutscht, ist so dieses kein Problem. Ja? Da denkt unser Kopf aber nur in, was habe ich schon mal mit dem Wort Problem in Verbindung gebracht? Und das sind eigentlich keine schönen Dinge, zumal unser Gehirn keine Negation verarbeiten kann. Also dieses Wort kein blendet unser Gehirn aus und kriegt es nicht verarbeitet. Das wäre, wenn ich zu dir sage, denk jetzt mal auf gar keinen Fall an einen grünen Elefanten, der vor einem pinken Haus mit gelben Fenstern steht. An was denkst du? An genau diesen Elefanten, ja? Weil dieses Wort kein nicht verarbeitet wird. Das heißt, wenn ich sage, kein Problem, ist dein Unterbewusstsein trotzdem am Problem hängen geblieben. Es klingt viel schöner, wenn ich sage, Frau Lockhoff, da finden wir eine Lösung. Ja, also hat eine ganz andere Wirkung. Oder aber typische Reizwörter sind auch so wie müssen. Ja, wir fanden das als Kinder schon scheiße, wenn wir irgendwas mussten. Oder aber. Aber man sagt auch, jeder Satz vor dem Aber ist eine Lüge. Wenn du es wirklich ernst meinen würdest, dann würdest du ein Und dazwischen setzen können. Aber kannst ja mal bei dir persönlich drauf achten. Oft ist das wirklich so der Fall. So, und wenn ich jetzt mal mich erinnere an den Tag meiner Erkrankung, als ich das erste Mal da ins Krankenhaus gegangen bin. Ich kam ja gerade aus Lappland wieder, habe mich so fit wie nie im Leben gefühlt, wie nie zuvor und krieg dann so eine Diagnose dargestellt und betrete erstmal die Außentür des Krankenhauses. Jetzt muss man schon sagen, da steht jetzt fett Krankenhaus drüber. Mein Kopf denkt also an Krankheit, schon nichts Schönes. Ja? Warum heißt das Ding nicht Haus der Gesundheit? Dann hätte ich das Gefühl, ich gehe da rein und werde gesund. Aber so denke ich, ich trete ein und werde krank. Dann geht es weiter.
Und warte ganz kurz, ich frage da mal ein, es geht ja nicht nur, und genau wie du sagst, ne, du fühlst dich sofort krank, weil das ist das, was du beschrieben hast, in unserem Gehirn ja dieses Wort eben damit verbunden ist, wie es sich anfühlt, krank zu sein. Also es bedeutet, wir fühlen uns in diesem Moment ja dann auch wirklich tatsächlich krank. Du kannst es auch messen, ja, es gibt auch, es im positiven Sinne, da können wir später nochmal drüber sprechen, gibt es ja auch den Placebo-Effekt, ja, der dann wieder dafür spricht, wie eben positive Sprache auch die Auswirkungen von Medikamenten und überhaupt von Voraussagen, von Operationen etc., von einem Krankheitsverlauf, ja, oder einem Gesundheitsverlauf, Gesundungsverlauf könnte man es eigentlich nennen, Auswirkungen hat. Aber genauso gibt es auch den No, nee, jetzt mit Placebo, den No. Den Nocebo-Effekt, der eben genau ins Gegenteil geht. Und wie du schon sagst, ne, wenn man in zu einem Ort geht, wo Krankenhaus draufsteht, wo man weiß, okay, hier sind all die Kranken, du fühlst dich sofort als Kranker. Und es ist nicht nur, das ist nicht eingebildet, sondern es entstehen wirklich körperliche Reaktionen in diesem Moment.
Genau. Ja, und dann gehst du so durch die Tür durch, gehst zur nächsten Tür, da steht fett drüber Tumorzentrum. Ja, auch da fühlst du dich nicht gut durchzugehen. Warum heißt das nicht? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was ein Tumor überhaupt ist. Ja, Zentrum für Zellheilkunde oder Therapiezentrum für Zellgesundheit. Ja, dann geht es weiter. Ich glaube, wenn ich 100 Menschen fragen würde, würden 80 davon sagen, ich hasse es zu warten. Die haben da sogar Zimmer, die sie danach benennen. Ja.
Ja.
Wartezimmer, ja, warum nennt man das nicht Willkommensbereich, Ruhezone, Ankommenzone, wie auch immer? Ja, und dann geht es ja an den Patienten direkt so. Und bei mir war es ja dann so, dass auch nochmal ein Gendefekt festgestellt wurde. Das heißt, es werden dann auch nochmal Begriffe in den Raum gestellt wie Risikopatient, aggressiver Tumor. Und ich weiß, du hast mich in der ersten Podcast-Folge gefragt, wie gehst du mit dem Thema Angst um? Und da habe ich im Nachgang nochmal drüber nachgedacht, was schürt denn eigentlich die Angst bei uns im Körper? So, und wenn du nur mal diese Worte wirken lässt, aggressiver Tumor, das klingt ja wie unberechenbar und total, boah, ja,
Ja.
angsteinflößend, genauso wie Risikopatient, ja, also. Wenn jemand im Bankbereich das Thema Risiko oder wenn ich einen Investmentfonds verkaufe und sage, wir ermitteln ihre Risikoklasse, weil da sind aggressive Schwankungen, da würde kein Mensch mehr diese Produkte kaufen. Ne? Deswegen ermitteln wir mit dem Kunden das Sicherheitsbedürfnis, beispielsweise. Also achten da genau auf diese Sprache. Und hier ist es ja eigentlich noch wichtiger, weil natürlich aggressiver Tumor jetzt. Überlegen wir mal, passiert oder was entwickeln wir für ein inneres Bild dabei? Ich weiß, ich hatte in der Chemotherapie mal eine andere Patientin neben mir liegen, die hatte erst die OP und dann die Chemo. Und bei mir ist genau andersrum. Ich habe erst die Chemo und dann die OP. Macht man bei jungen Frauen auch immer mal ganz gerne, weil man dann besser kontrollieren kann, ob der Tumor auf die Behandlung anspringt. Ja? Also wo können wir immer mitverfolgen, wird er kleiner? Ja oder nein? Und da sagte aber die andere Patientin, als sie das gehört hat bei mir, sagt so, um Gottes Willen, jetzt rennst du ein halbes Jahr mit diesem Tumor im Körper rum. Das finde ich ja ganz furchtbar, die Vorstellung. Ja? Und wenn wir das jetzt mal zusammenbringen, aggressiver Tumor und diese Vorstellung, das ist in deinem Körper, was macht es mit dir? So, und wenn ich jetzt mal überlege, wirklich mal die Augen schließe und versuche, mir das bildlich vorzustellen. Wer diese bildliche Vorstellung, wer da ein bisschen Schwierigkeiten mit hat, kann ja auch mal überlegen, stellt euch mal vor, ihr gebt einem Kind einen Stift und einen Zettel in die Hand und der soll das mal malen. Der soll mal einen aggressiven Tumor malen. Ich könnte mir vorstellen, das ist wie so ein schwarzes Gebilde oder schwarzes Männchen, vielleicht noch mit Zacken außenrum, was auch noch aggressiv guckt, wie auch immer, ja. Dieses Bild entsteht dann und der sieht unberechenbar und gefährlich aus. Und das ist das wieder, was die Angst erzeugt. Jetzt kann ich erstmal versuchen, dieses Bild schon mal zu verändern. Also, wenn ich überlege, okay, wenn ich jetzt ein Männchen malen würde, wo was süß aussieht, welche Farbe würde ich ihm geben? Wahrscheinlich irgendwie rosa oder pink. Ja, dann verändere doch mal dieses Bild und gib dem Ganzen mal eine andere Farbe. Und der soll auch nicht mehr so strenge Zacken haben, sondern mach den einfach mal rund. Und die Augen sollen nicht mehr aggressiv aussehen, sondern ganz liebevoll. Und plötzlich hast du ein ganz anderes Bild damit und kannst das wieder in dich reinnehmen und brauchst deswegen auch keine Angst vor dem haben. Ja, aber da darf man wirklich mal hinhören, was erzeugen Worte wirklich für ein inneres Bild bei uns.
Ja, das, was du gerade gesagt hast mit den Monstern, ist ja tatsächlich auch so eine Strategie, die man super gut bei Kindern anwenden kann, ne? Also wenn man mal über dieses Monster spricht oder wenn sie Angst vor dem Monster haben. Und das kommt ja auch aus dem NLP, ne? Das ist ja so eine schöne, so ein schönes Tool, was man dann nutzen kann, dass man dem Gefühl oder dem Bild, was zu dem Gefühl gehört, dieses Bild einfach verändert, so dass ein positives Gefühl entsteht, wenn ich an dieses Wort denke, ja. Und wenn wir da jetzt mal ganz kurz ein bisschen rauszoomen, und das ist das, was ich eher so dramatisch finde oder so fatal, ist ja, dass unser gesamter Alltag, wenn man sich nicht bewusst dagegen abschottet, eben genau von diesen Unbedachten, jetzt kann der eine oder andere sagen, okay, manche machen es vielleicht auch bewusst, ja, weil sie einfach die Macht der Worte für sich erkannt haben. Wenn man sich mal genau anguckt, was die Medien mit uns machen, was die Politik mit uns macht, was Social Media mit uns macht, aber vor allen Dingen die Medien. Es gibt ja Leute, die schalten schon morgens das Frühstücksfernsehen an, danach machen sie das Radio an im Auto, dann hören sie den ganzen Tag Radio im Büro, fahren dann abends nach Hause, schalten den Fernseher wieder an und fallen dann abends ins Bett. Und ich bin mir sicher, du hast, wenn das dein Tagesablauf ist, ohne jetzt zu sagen, dass es alle so machen und es jetzt auch ein bisschen überspitzt, ja, aber wie viel Milliarden negative, beeinflussende, angstschürende Worte wir den gesamten Tag überhören, wenn wir, also über den gesamten Tag hören, wenn wir nicht bewusst diese Worte wahrnehmen und für uns feststellen, ah krass, gucke mal, wie sie oder wie dieser Satz jetzt gerade formuliert wurde, was da alles drinsteckt, sondern wir nehmen das auf, es schürt Ängste bei uns. Und das ist natürlich das, warum, und ich verstehe das gar nicht, ich habe das erst letztens oder wieder öfter gehört, dass Deutschland zum Beispiel auch so eine, das Land der Krimis und Kriminalstories ja tatsächlich ist. Ja, klar, ich wusste schon immer, Tatort ist so absolut gehypt und so. Aber das habe ich letztens wieder in einem Podcast gehört, jemand, der in der Lufthansa dann irgendwie auch saß, wo in einem Flugzeug, ne, in so einem Paper dann irgendwie First Class drin stand, so als Anweisung für andere, die aus dem Ausland kommen, wie man mit Deutschen ein Gespräch aufbauen kann, ja. Und da steht ganz oben in der ersten Zeile steht dann drin, indem man mit ihnen über den Tatort spricht oder über Kriminalstories, ja. Und das finde ich schon ganz spannend, weil natürlich auch, wenn man sich viel mit diesen Themen auseinandersetzt, da sind ja auch natürlich so viele Begrifflichkeiten, je nachdem, was man damit assoziiert. Aber ich denke mal, die meisten assoziieren mit Mord, Messer, Totschlag. Da kommen ja Emotionen hoch, die eben nichts Positives bewirken in uns, sondern viel Angst, Erregung, Aufmerksamkeit schüren. Und sich dessen mal bewusst zu machen, dass wir eigentlich durch diese Worte, die um uns herum den ganzen Tag fallen, und dann reden wir auch noch mit uns selber, wie sie uns unter Stress, unter Druck, unter Angst, unter Anspannung setzen. Und für sich das erstmal überhaupt zu erkennen, sich dagegen abzugrenzen, um dann für sich zu entscheiden, okay, also ich überlege mir schon mal erstmal, mit welchem Umfeld ich mich umgebe. Ich höre da mal überall genau hin und checke auch für mich mal, was passiert, wenn andere Menschen mit mir mit bestimmten Worten reden. Oder ne, vielleicht gibt es auch Menschen, die immer wieder was Negatives sagen und es fällt einem selber gar nicht so bewusst auf, ja. Und deswegen, klar, über deine eigene Story aus der Medizin super spannend, aber wenn wir mal gucken, passiert es uns, also es ist den ganzen Tag eigentlich präsent, wenn wir uns nicht bewusst mal damit auseinandersetzen und auch schützen.
Ja, definitiv. Und dann darf man ja auch fragen, was ist davon wahr, ja, oder beziehungsweise die Dinge, die du eben angesprochen hast, da können wir nicht viel verändern. Deswegen hilft es mir auch nicht, mich dazu reinzufuchsen. Aber wenn ich nochmal so zu meinem Thema zurückkomme, aggressiver Tumor klingt ja negativ, ne? Ist aber zum Beispiel für eine Chemobehandlung was Positives. Weil es bedeutet ja einfach nur, dass sich die Zellen sehr schnell teilen. Und wenn sich die Zellen zu langsam teilen, ja, dann kann ich eine Chemotherapie über ein Jahr hinziehen und erwische trotzdem nicht alle Zellen, ja? Also er muss eine gewisse Geschwindigkeit haben, damit er gut behandelbar ist. Deswegen kann man das Ding noch viel besser nennen, zum Beispiel Tumor mit hohem Wachstumspotenzial oder therapiefreundlicher Tumor oder noch schöner, damit wir das Wort Tumor überhaupt nicht haben. Ich finde Tumor zum Beispiel schöner als Krebs, fällt mir leichter auszusprechen. Aber eigentlich ist es ja nur eine Ansammlung von Zellen, also therapiefreundliche Zellansammlung wäre eigentlich nochmal ein besserer Begriff, ne? Also.
Aber das Ding ist ja, dass ja diese negativen Emotionen oder warum es dir schwerfällt, vielleicht das eine Wort zu sagen als das andere, ist ja, weil, wie gesagt, in deinem Gehirn diese emotionale Vernetzung damit ist. Jetzt ist die Frage, welche Erfahrung hast du in deinem Leben mit Krebs gemacht? Oder es muss ja nicht mal die eigene Erfahrung gewesen sein, sondern was dir die Gesellschaft da zu diesem Begriff quasi mitgegeben hat über deine letzten, du bist ja noch gar nicht so alt, 30 Jahre, Carmen. Na, also was einfach so, was wir so für uns ja aufgenommen haben. Deswegen ist ja auch ein Begriff nicht unbedingt genauso schlimm für jemanden wie für jemand anderen. Ja, es ist ja einfach nur die Bewertung, die wir aber auch durch unsere emotionale Reaktion da ja drauflegen. Und da ist es, glaube ich, auch für sich individuell mal herauszufinden, ah, okay, was sind das eigentlich für Begriffe, die etwas in mir auslösen? Und unabhängig davon, aber dann auch für sich zu entscheiden, ah, okay, krass. Natürlich weiß ich nicht, welcher Begriff jetzt bei jemand anderem etwas Positives auslöst oder auch was Negatives. Aber wie Carmen vorhin schon gesagt hat, ja, alles, was in diese verneinende Form geht, ja, irgendwie, wo man sagt, okay, tu dies nicht, und sondern das eben positiv formulieren. Oder eben auch, wenn man jetzt gerade noch mal im Gesundheitssystem mit Menschen darüber spricht, was sind so, was so können Nebenwirkungen sein und wie viel, mit wie viel Prozent der Wahrscheinlichkeit treffen die ein, dass man sich eher darauf fokussiert, okay, mit wie viel Prozent der Wahrscheinlichkeit treffen sie nicht ein, ja? Also eher das Positive, Optimistische zu kommunizieren, also weniger das, die Risiken, sondern eher die Chancen, die in jeder Situation ja auch liegen. Und wenn man das nochmal auf persönliche Ebene auch unterbrechen, auf das Selbstgespräch, ist ja auch immer die Frage, wenn wir gucken, wie reden wir mit uns selbst? Wenn ich mir den ganzen Tag sage, du bist hässlich, hilft es eigentlich niemandem weiter, als wenn ich mir den ganzen Tag einreden würde und sagen würde, du bist schön. Also beides hat ja ein Potenzial der Realität und ich kann mich dafür entscheiden, welche Realität möchte ich leben. Entweder ich möchte glauben, dass ich hässlich bin oder ich möchte glauben, dass ich hübsch bin. Und beides hat eine Auswirkung. Das eine ist, führt mich in die Rabbit Hole von, ich halte mich zurück, ich zeige mich nicht, ich bin unsicher, ich bin schüchtern. Oder ich gehe einfach raus und sage, hell yes, geiler Scheiß, ich bin hier die heißeste Schnitte auf dem Planeten und gehe voll präsent raus und finde mich halt richtig cool, ja. Und das hat wieder den Vorteil, dass ich vielleicht erfolgreicheres Leben, glücklicheres Leben, weil ich lebe, weil ich einfach mich mehr zeige, mehr präsent bin, offen auf Leute zugehe. Das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber auch wirklich für sich immer zu reflektieren, was denke ich selbst auch den ganzen Tag, unabhängig davon mal, dass wir das auch im Sport zur Motivation nutzen und so. Da gibt es ja so viele positive Strategien. Aber eben sich bewusst sein, es gibt die Worte, die haben Macht in uns selbst, aber natürlich auch, dass die Worte Macht auf andere ausüben und andere durch ihre Worte auch wieder Macht auf mich üben können. Aber da kannst du aus deiner Trainerausbildung ja vielleicht nochmal so die eine oder andere Strategie mitgeben, weil da hast du ja sicherlich ganz, ganz viele Tipps und Tricks, wie man da vielleicht auch mal bewusster oder was man so nutzen kann in seinem Alltag, um auch mit Sprache bewusster umzugehen.
Genau, also eine Methode, die wir im Vertrieb natürlich immer wieder einsetzen, ist zum Beispiel der Powerburger. Ganz simple Methode. Im Prinzip, du musst natürlich gerade bei Anlageprodukten, die sind meistens mit Kosten verbunden und diese Kosten bettest du ein in zwei Brötchenhälften, nämlich deine Kundenvorteile. Also nennst Kundenvorteile, kommst dann auf Kosten oder auch auf Risiken, die du mitzunennen hast, zu sprechen und schießt dann aber direkt wieder Vorteile hinterher. So, und die Vorteile sind dann gut, wenn sie nicht auf alle Kunden passen, sondern nur auf den Kunden, der gerade vor dir sitzt. Also das trainieren wir auch hoch und runter. Da habe ich immer eine große Kiste mit ganz vielen Dingen mit dabei, von der Badehose über Flipflops, über eine Videokassette und so weiter. Und die müssen mir dann meine Teilnehmer verkaufen mit dem Wissen, was sie über mich haben. Weil in meiner Vorstellung erwähne ich ja natürlich, dass ich auch einen Campingbus habe oder Läuferin bin. Und da sollen sie dann was draus machen und die passenden Argumente für mich finden. So, und wenn ich nun mal diesen Powerburger jetzt auch wieder mitnehme ins Krankenhaus. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich die Diagnose überbracht bekommen habe. Und ich hatte eine ganz tolle, nette Ärztin, alles fein. Aber ich glaube trotzdem, ein Patient kann so oder so aus so einem Gespräch gehen. Also für mich war es so eine mir wurden alle, also so eine Diagnose ist furchtbar zu hören und auch mit allem, was da dran hängt. Und es war so eine Aneinanderreihung. Ja, Frau Hörte, der Verdacht hat sich bestätigt. Sie haben einen aggressiven Tumor, der breitet sich sehr schnell aus. Wir werden um eine Chemotherapie nicht drum herum kommen. Ihnen werden die Haare ausfallen. Wir wissen nicht, ob wir brusterhaltend operieren können. Und es ging bam, bam, bam. So, und mein Kopf war wirklich irgendwann dicht und wie benebelt, ja, von dieser Informationsflut. Und irgendwann am Ende kam dann, na ja, aber er ist gut heilbar, ja. Aber ganz ehrlich, den Satz habe ich schon gar nicht mehr wahrnehmen können. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich binde mal den Powerburger in so eine Diagnoseübermittlung ein, indem ich sage, Lob aussprechen für den Kunden ist auch immer wichtig, ja, indem ich sage, erstmal Frau Hirte, Sie können sich hier mal auf die Schulter klopfen, dass Sie zum Arzt gegangen sind und das haben kontrollieren lassen, weil es war ganz wichtig, denn wir haben gemerkt, der Verdacht hat sich leider bestätigt. Ja, es ist ein Tumor und den müssen wir behandeln. Wir kommen auch um eine Chemotherapie nicht drum herum, weil sich die Zellen wirklich schnell teilen bei Ihnen. Aber jetzt lassen Sie uns mal gucken. Sie sind fit, Sie sind sportlich. Was weiß ich, haben gutes Mindset. Ne? Sie werden hier super durch die Therapie kommen. Und ja, Ihnen werden die Haare ausfallen. Aber hier haben Sie schon mal eine Visitenkarte von einer, die macht Ihnen die Traumhaare Ihres Lebens. Ne? Sind ganz viele Frauen begeistert von und so weiter. So, dass du einfach mit einer ganz anderen Emotion schon aus so einem Gespräch rausgehen kannst. Das war jetzt nur mal ein simples Beispiel, mal ganz einfach dargestellt, ne? Aber ich glaube, da kann man halt eine ganze Menge machen. Und du hattest ja vorhin mal so dieses Thema Placebo-Effekt oder Nocebo angesprochen. Ich sage zu meinen Bankberatern zum Beispiel auch immer, setzt am Ende eines Gespräches, wenn der Kunde schon gekauft hat, nochmal einen Verstärker. Das ist ein ganz simpler Satz, in dem du zum Kunden nochmal sagst, Mensch, Frau Lockhoff, ich hätte mich an Ihrer Stelle genauso entschieden. Oder Frau Lockhoff, da haben Sie eine super Entscheidung getroffen, da werden Sie glücklich mit sein. Ja? Also so ein simpler Satz. Ich weiß nur, eine Verkäuferin im Kleidungsgeschäft hat mal zu mir gesagt, als ich mir ein Kleid gekauft habe, Frau Hirte, in dem Kleid werden Sie wunderschöne Abende erleben. Und jedes Mal, wenn ich dieses Kleid anziehe, ja, denke ich, wird ein cooler Abend, weil ich habe ja das Kleid an. So, das heißt, dieser eine Satz, der bewahrt dich dafür, dass du Reklamationen kriegst, dass Kunden ihr Produkt wieder umtauschen wollen, wie auch immer. Es macht eine Menge und der Kunde fühlt sich einfach gut, wenn er das Haus verlässt. Und da habe ich eine Studie gelesen in der Apothekerzeitung. Also wir sind schon mal Branchen einer Zeitschrift jetzt unterwegs. Und da haben sie getestet, dass es einen Unterschied macht, ob ein Arzt ein Rezept einfach nur aushändigt oder ob er da noch den Satz zu erwähnt, Mensch, die Medikamente, die werden Ihnen super helfen. Ja? Oder damit haben Sie einen ruhigen Schlaf. Also irgendwie noch einen Satz dazu erwähnen, dass die Patienten noch mehr dran glauben. Und das haben sie in vielerlei Hinsicht getestet und das war super spannend, weil es macht einfach was in unserem Kopf aus. Genau. Und ja, das Gegenteil halt, Nocebo, das habe ich halt auch erlebt, dass halt eine Ärztin mir gegenüber so einen Satz erwähnt hat, wie Frau Hirte, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie schwächer werden. Wo ich sage, wem bringt dieser Satz was? Also eigentlich ist es so eine Programmierung, dass ich jeden Tag darauf warte, dass ich schwächer werde. Oder wenn ich sage, so eine Chemotherapie ist wie Gift für meinen Körper, ne? Natürlich zeigt mir mein Körper dann auch und das mit den entsprechenden Reaktionen. Also auch da müssen wir ja ganz, ganz unbedingt auf diese Sprache achten. Oder ich habe auch immer eine ganz liebe Krankenschwester, die mir so eine Spritze gibt. Die hat eine sehr dicke Nadel, ist so eine Implantatsspritze. Das heißt, da wird dir unter die Haut so ein Implantat gespritzt und das soll dann das Medikament über einen Monat hinweg immer wieder ausschütten. Also es ist schon anders als andere Spritzen, aber ich habe mich eigentlich noch nie beschwert und das auch noch nie als schlimm angesehen. Und wie gesagt, sie ist super lieb, aber sie moderiert immer diese Spritze an. Oh, Freude, jetzt wird es unangenehm. Und diese harte Spritze, ne? Ja, was macht dieses Unangenehm mit dir, ne? Kann ich nicht sagen, Frau Hörte, Sie sehen aber entspannt aus, das sehe ich hier an Ihren Gesichtszügen, ne? Entspannen Sie sich noch mal ein bisschen weiter, dann merken Sie es gar nicht. Ja, hat einfach eine Wirkung.
Definitiv. Also ich glaube, bei vielen ist schon ganz oft das Problem, wenn man einfach nur Spritze sagt. Dann kann das schon
Genau.
wieder.
Ja, auch da müsstest du dir eigentlich schon was anderes überlegen.
Ja, sofort ein Bild und sofort auch eine emotionale Reaktion. Wenn ich da nochmal ganz kurz zurückgehe, weil das finde ich nämlich schon auch spannend mit der Macht der Worte. Und da habe ich dich jetzt hier natürlich direkt als Vertriebstrainerin hier auch direkt ja mal an der Angel. Wie definiert ihr eigentlich Verkaufen so in deinem Bankenleben, sage ich jetzt mal? Wie oder anders, welche Bewertung liegt bei euch über dem Begriff Verkauf, Verkaufen? Weil eigentlich, also ich kenne das bei mir aus meiner Branche, aus meiner Bubble, in der ich auch den ganzen Tag arbeite und lebe, ja, das Verkaufen ganz, ganz negativen Beigeschmack hat, im Sinne von, da will mir einer etwas andrehen. Und wir wissen auch alle, da kann ich eine Geschichte von meinem Ex-Mann erzählen, der ist nämlich auch Verkäufer. Und da sage ich immer, weißt du, so wie du, also wenn ich dann manchmal höre, wie er mit den Leuten am Telefon redet, da sage ich immer, du sei mir nicht sauer, ich wäre sofort raus. Also ich würde ja alles bei dir enttarnen, wo du mir versuchst, jetzt hier was Nettes zu sagen, wie zum Beispiel, ne, den Namen soll man immer wieder wiederholen, damit sich jemand gesehen fühlt und so, ja. Das sind für mich alles im Verkauf tatsächlich. Und ich merke, dass ich selber diese Bewertung habe, manipulative Strategien, ja. Und deswegen interessiert es mich schon auch immer, wie seht ihr das? Weil wenn man mit einer anderen Haltung rangeht, im Sinne von Verkauf ist das, was ich hier habe als Produkt, ist ein Geschenk für mein Gegenüber, ist natürlich das, was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, ist natürlich dann schon das Ziel zu sagen, okay, ich möchte, dass diese Person eine tolle Erfahrung hat mit meinem tollen Produkt, dass die happy danach ist. Und da kann ich natürlich auch so einen Verstärker einsetzen. Dann macht er auch was Schönes und was Positives am Ende, ne? Aber ich glaube, bei vielen von uns, das ist jetzt erstmal nur reine Wahrnehmung, was ich aus meiner Branche wahrnehme, würde sowas aber schon als negative Manipulationsstrategie gewertet werden, ja. Und deswegen ist es immer eine Frage auch der Sichtweise, um jetzt mal diesen kleinen Ausflug ins Verkaufen zu machen.
Ja, finde ich super spannend und ich kann auch verstehen, dass es den negativen Beigeschmack in vielerlei Hinsicht hat, weil man muss auch sagen, es gibt natürlich auch in der Finanzbranche schon schwarze Schafe. Das ist einfach so, dass sich da jemand, der vorher nie was mit zu tun hatte, als selbstständiger Finanzberater selbstständig macht, Bausparungen verkauft, die überhaupt nicht zum Kunden passen und so weiter. Also kann ich mir erklären. Jetzt bin ich ja in den Volks- und Raiffeisenbanken tätig. Da ist das alles noch ein bisschen ja, humaner und näher am Kunden. Und wir haben auch keine Verkäufer, sondern wir bilden Berater aus. So, und das merkst du daran, indem du dem Kunden erstmal Fragen stellst, wie sind seine Ziele und Wünsche, wie sind seine Pläne für die nächsten Jahre, was ist ihm wichtig? Du machst eine Analyse, was passt wirklich zu ihm? Also du nimmst dir einfach enorm viel Zeit, um dem Kunden erstmal Fragen zu stellen und kommst nicht sofort mit deinem Baukasten hier um die Ecke und spuckst deine Produkte aus und es sind die tollsten, die sonst keiner hat. Das ist Quatsch. Ja? Natürlich wollen wir was verkaufen, definitiv. Und da bin ich auch ehrlich zum Kunden. Natürlich möchte ich ihnen was verkaufen und immer dann macht es am meisten Spaß, wenn wir beide was davon haben. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn ein Berater sich wirklich dem Kunden widmet und guckt, was braucht der Kunde, dann wird er nie wieder irgendeinen Zahlendruck haben oder irgendeinen Vertriebsdruck, weil dann kommen die Kunden ganz automatisch mit ihren Anliegen auch zu dieser Person. Und jeder von uns braucht einfach das breite Spektrum, ja? Also natürlich kauft sich jeder, es gibt so die Big Fives, ne? Jeder braucht einen Schlag an Versicherungen, jeder oder die meisten Menschen haben heutzutage ein Auto, das heißt, entweder sparst du dafür oder nimmst eine Finanzierung auf. Hast eine Wohnsituation, entweder wohnst du zur Miete oder möchtest dir Eigentum erwerben. Das heißt, auch dieses Thema ist bei jedem mit dabei. Du hast ein Hobby, wo man entweder was für sparen kann oder dich absichern kann oder das Thema Reise kommt auch immer mal auf. So, das heißt, jeder Kunde hat einfach Bedarfe und die kann ich decken und damit bist du als Bankberater wunderbar ausgefüllt, wenn du die abdeckst. Und ich merke es auch jetzt wieder, ne? Gerade auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, ich kann echt glücklich sein, die aktuell zu haben, weil natürlich hast du jetzt erstmal, fällst du ins Krankengeld in dieser Krankheit. Und mir geht es deshalb so gut, ja, weil ich da eben auch vorgesorgt habe.
Und
Und
dann
wenn
trainierst
ich.
du aber deine, oder dann trainierst du natürlich deine Kunden, dass sie ihre genialen Produkte, die ja auch wirklich helfen und die einen Mehrwert bieten, die Vorteile rauszuarbeiten und dass Menschen sich eher dafür entscheiden, weil es ihnen was Gutes bringt. Oder wie, also genau, wie siehst du da so dein eigenes Wirkfeld oder
Genau,
auch.
also du musst als Berater eigentlich das Mindset haben, wenn ich das nicht beim Kunden anspreche, dann ist es unterlassene Hilfeleistung.
Ja.
Ja? So, und mit diesem positiven Empfinden dem Kunden gegenübertreten, das ist eigentlich der Erfolgsfaktor. So, und dann macht dir die Arbeit mit dem Kunden Spaß, du gerätst nicht in Stress, weil du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, weil du dem jetzt irgendwas verkauft hast, was eigentlich gar nicht zu dem passt. Ja, und dann traust du dich nicht mehr, wenn du ihn das nächste Mal im Supermarkt siehst, ihm über den Weg zu laufen. Das darf halt nicht passieren. Und du hast einfach auch mit einem guten Gefühl genug Potenziale, die kannst du sonst wie weit erschöpfen.
Ja,
Also
und
da
wenn man
wird
es
kein.
nochmal auch so betrachtet, dann wir verkaufen ja eigentlich den ganzen Tag. Der Arzt verkauft dir diese Krankheit, ne? Du verkaufst deine genialen Produkte einem Kunden. Wir verkaufen, und da kommen wir vielleicht auch zu einem anderen spannenden Thema, wir verkaufen unser Feedback an jemand anderen. Wir verkaufen unseren Kindern, dass sie doch bitte XYZ tun sollen, weil es einen positiven Effekt hat, ja? Und so verkaufen wir eigentlich den ganzen Tag, und diese Worte und die Sprache können da einfach einen riesen Impact leisten. Wir verkaufen uns ja auch selbst den ganzen Tag an uns selbst.
Definitiv. Und na klar, und wenn du dann gewisse Tools nutzt, du hast vorhin das gesagt, dass man den Namen öfter mal sagt, ne?
Ja.
Da sage ich immer zu meinen Beratern, wissen Sie was, ich komme hier gerade vom Marathon wieder, ne? Und hatte auf meiner Startnummer da Carmen stehen. Und wenn ich bei Kilometer 30 bin und da rufen fremde Menschen meinen Namen, ne? Was das für eine Wirkung auf mich hat.
Ja.
Gut, da haben meine Berater dann schon mal draus gemacht, Herr Meier, Sie schaffen das mit dem Online-Banking. So ist natürlich nicht gemeint, ja, aber. Aber es ist einfach eine Art der Wertschätzung, wenn du den Namen auch mal öfter nennst. Also du hörst einfach anders hin, als wenn du es nicht tust. So, und wenn du da gewisse Tools einsetzt und damit die Notwendigkeit beim Kunden besser aufdeckst, ja, also das, was er wirklich braucht, da aber auch Tools für einsetzen, dass er erkennt, dass er es braucht. Das ist für mich alles fein und keinerlei Manipulation.
Ja, okay, ja, spannend. Aber nochmal zurück von diesem kleinen Side-Topic auch zu dem Thema Feedback, weil darüber wollten wir heute auch sprechen, weil es auch nochmal so spannend ist, ne? Mit dem, was du im Umfeld der Ärzte erlebt hast, ist natürlich das Gleiche, was wir auch im Umfeld eines ganz normalen Unternehmens oder auch auf privater Ebene an Feedback ja nehmen können. Und oder auch zum Beispiel zwischen Lehrer und Schüler. Das alles sind ja Feedback-Situationen, wo man seine Meinung oder auch eine Bewertung ja irgendwie weitergibt einer bestimmten Performance. Und hast du da auch irgendwie so Techniken und Tools, die du da auch in deinen Trainings mitgibst oder wo du da besonders viel Wert drauf legst, gerade in der Kommunikation zum Thema Feedback?
Also grundsätzlich finde ich immer, Feedbacks sind Geschenke. Ja, und die dürfen wir auch mal so als solches annehmen. Also wenn jemand etwas zu uns sagt, ist das ein unheimliches Geschenk, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir auf was gestoßen werden, was uns sonst unsichtbar geblieben wäre. Ja.
Also ganz wichtig auch wieder aus Feedback eher vielleicht auch hier wieder einen anderen Begriff zu finden und es in Geschenke umzuwandeln.
Absolut. So, und das heißt auch, wenn du jemandem ein Feedback gibst, dann hab bitte auch im Hinterkopf, dass es ein Geschenk sein soll, weil es bringt jetzt nichts, alles anzusprechen, was dir irgendwie auffällt und missfällt, sondern sprich die Dinge an, wo du sagst, wenn ich der Person den Hinweis gebe, dann beschütze ich die vor irgendwas oder dann hat sie die Möglichkeit, sich zu verbessern. Also zum Beispiel, was weiß ich, hast noch Essen zwischen den Zähnen hängen, ne? Ist kein schönes Feedback, aber tut ja der Person Gutes, weil sie nicht mit drei anderen Personen spricht und sich hinterher denkt, ach du Schande, ne? Also das macht Sinn, dass die Person darauf hinzuweisen. Ich bereite die Berater auch auf eine Abschlussprüfung vor, wo die dann so Gesprächstrainings machen. Und da hatte ich ein junges Mädel, was ganz doll Angst vor der Prüfung hatte. Also hat zwischendurch auch immer mal geweint und so weiter und war total verängstigt. Und dann hat die in unserem Vorbereitungsseminar ein Gespräch halten müssen und ich habe deren positives Feedback gegeben, indem ich mal alles aufgezählt habe, was mir positiv an ihr aufgefallen ist und was wirklich auch ihre zwischenmenschlichen Stärken sind. Ne? Natürlich war da ganz viel Potenzial zum Beratungsablauf, da hätte ich viel auflisten können, aber ich habe mich mal auf ihre Stärken fokussiert. Hinterher kam ein Mann zu mir und sagt, Frau Hirte, also mit Ihrem Feedback, da bin ich nicht zufrieden, ne? Das haben Sie viel zu positiv formuliert. Das kann die nicht weiterbringen. Und da habe ich gesagt, für mich ist ein Feedback immer dann gut, wenn ich weiß, dass ich die Menschen in ihre beste Leistung bringe. So, bei dem Mann, wenn der das Gespräch führt, ne, natürlich weise ich den auf die ganzen Kleinigkeiten hin, die er noch besser machen kann an seinem Gespräch, ne, damit er jetzt noch mal Zeit hat, da sich dran zu setzen, weil würde ich dem jetzt ein positives Feedback geben, würde der die Beine hochlegen und nichts mehr tun bis zur Prüfung. Bei dem Mädel wäre es aber so, wenn ich der jetzt aufliste, was alles negativ war, dann traut die sich nicht, dann meldet die sich für die Prüfung ab. Die ist fix und fertig und kriegt kein Wort mehr raus am Prüfungstag. Das heißt, die muss erstmal gestärkt werden, dass sie ein Erfolgserlebnis hat und sich dann zu Hause hinsetzt und das nochmal alles im Feintuning macht, was sie eigentlich braucht. Und die erzählt sich jeden Tag 10-mal, was sie nicht kann. Also die weiß das, was noch nicht rund läuft, das findet die. Aber die brauchte jetzt einfach mal ein bestärkendes Feedback von mir. Genau. Und das immer mal im Hinterkopf behalten. Also wir dürfen Menschen einfach Hinweise geben, wenn wir denken, wir können sie damit weiterentwickeln. Und weil du nach einem Modell gefragt hast, also es gibt zum Beispiel so ein typisches Feedback-Modell, ist das Johari-Fenster von Joseph Luft und Harry Ingman, was besagt, also es gibt ja Dinge, die sind an uns bewusst und andere sehen sie auch. Ja, also was weiß ich, Tina ist sehr kommunikationsfähig, ja, weißt du, und wissen auch alle an oder kriegen alle anderen mit. Dann gibt es aber auch Dinge, die weißt nur du über dich und hältst die von anderen fern, weil du sagst, nö, ist mein Ding, braucht kein anderer wissen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die andere an dir wahrnehmen, die dir aber nicht bewusst sind. Und die kannst du nur erfahren, wenn sie dir jemand anders sagt. Also das sind die Geschenke. So, und dann gibt es noch den blinden Fleck, das vierte Fenster. Das sind Dinge, die weder dir bekannt sind, noch anderen bekannt sind. Und das kannst du nur schließen, wenn du quasi an dir arbeitest und wirklich diese Impulse auch von außen aufnimmst und dich da an der Stelle durch dein Feedback weiterentwickeln kannst. Also Feedback immer dann geben, wenn es jemand positiv weiterhilft. Und ich mache auch oft die Erfahrung, dass wir darauf getrimmt sind, Menschen auf negative Dinge hinzuweisen, aber denen seltener Komplimente machen, wenn uns irgendwas Positives auffällt. Also da dürfen wir auch öfter mal was Positives zu jemandem sagen.
Ich habe da habe ich gleich auch noch ein schönes Beispiel. Ich war jetzt vor kurzem auch mit meiner Familie im Urlaub, ne, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, meinen Nichten. Und irgendwie hatte ich dann diesen Impuls, dass wir gesagt haben, beim Frühstück habe ich gesagt, so, jetzt sagt mal heute Morgen jeder seinem Nachbarn nach rechts eine tolle Eigenschaft, die er an dieser Person mag. Und das war dann natürlich erstmal so, okay, so ein bisschen, was soll das jetzt? Aber am Ende, also das ist wirklich wie auch gerade meine Nichten, ja, und mein Sohn, die sind alle so zwischen 7 und 11 Jahren. Und auch bei meiner Schwester, meiner Mutter, also wie sie dann wirklich stolz geschwellter Brust da saßen, sich gefreut haben darüber, ja, wie sie einfach auch ein kleines Stückchen glücklicher in diesem Moment gewesen sind, dass ihnen jemand etwas Nettes sagt. Und das ist ja auch so ein kleiner Mindbreaker, der vielleicht etwas, was ich selber über mich denke, so ein bisschen unterbricht und jemand anderes im Gegenteil vielleicht sagt und sagt so, ach krass, so siehst du mich oder das nimmst du bei mir wahr. Ich dachte immer, das ist vielleicht was, was irgendwie nicht so gut ist oder wusste ich noch gar nicht so. Und meine Mutter, die hat dann auch gesagt, sie wird es demnächst jetzt auch morgens mit in ihre Dienstsitzung nehmen, ja, weil die da auch immer wieder drüber sprechen, was steht so an und wie geht's einem. Aber das ist dann oft so auch auf der Oberfläche und gerade im beruflichen Kontext steht ja eher, was lief nicht gut, wo können wir besser werden, was können wir anders machen, ja. Und das auch mal für sich vielleicht aufzugreifen und zu gucken, einfach wo kann ich unabhängig, ob ich jetzt danach gefragt werde oder nicht, einfach jemandem ein Lächeln mitgeben, was Nettes sagen, einfach mehr Positivität auch ausstrahlen und vielleicht auch so völlig aus der Kalten einfach auch mal jemand sagen, Hey, ich finde, du, dein Kleid sieht heute richtig toll aus. Da hast du doch eine gute Wahl getroffen oder so. Ja, das sind so diese unbewussten jetzt. Das ist jetzt natürlich keine Information, die ich geben muss, aber die einfach so ein bisschen Positivität hervorbringt und die uns natürlich, wenn wir jetzt gerade wieder auf dieses Feedback-Thema zurückkommen, ja, die Möglichkeit gibt, uns auch noch mal entweder in unserem Selbstbild zu bestätigen oder aber auch dabei zu helfen, uns anders wahrzunehmen, anders zu sehen, anders zu erkennen und diese inneren Gespräche, diese inneren Dialoge, die wir mit uns führen, vielleicht auch mal, wie gesagt, zu hinterfragen oder mal auf ein ganz anderes neues Level zu heben.
Absolut. Ja, richtig schönes Beispiel. Finde ich cool mit deiner Familie. Bin ich auch sehr gespannt, was da so bei rauskam. Und es sind ja wirklich manchmal so kleine Sätze, die uns aber ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ich weiß noch, ich bin vor 5 Jahren mal den Jakobsweg gelaufen und da hat mich eine Engländerin angesprochen, ob ich Englisch verstehen würde. Und sie hat mir gesagt, sie hat mich jetzt 3 Tage lang an sich vorbeilaufen sehen. Und sie findet mein natürliches Lächeln so wunderschön, ne? Und ich kann mich heute noch an diese Frau erinnern, weil ich saß in so einem Café und die sagte mir das und ich dachte, wow, wann äußert das mal jemand, ne? Dass dir so eine Dinge auffallen. Weil wenn dir ein Kleid nicht gefällt, und das sagen öfter mal Menschen, ja, aber dass dir ein Kleid
Naja, aber
gefällt.
meistens auch hinter verschlossener Hand, wie heißt
Ja.
das, oder hinter verschlossener Tür oder hinter versteckter Hand, ja. Sie denken es vielleicht, aber das dann auch wirklich sagen. Und das ist schon auch, was ich in Deutschland so ein bisschen als Kultur aber auch sehe, ist dieses wirklich auch diese Gefahr, glaube ich, dass wenn man jemand zu viel lobt oder wenn man sich auch selbst ein bisschen erhöht, irgendwie als arrogant, als zu gut irgendwie auch oder als zu perfekt oder so wahrgenommen wird. Also deswegen, wenn wir auch mal zu diesem Thema Selbstgespräche kommen, ja, warum wir uns ja auch immer so ein bisschen deckeln, ist schon auch meine Wahrnehmung, dass es ja in Deutschland auch gar nicht so gern gesehen wird, zu glückliche Menschen, zu erfolgreiche Menschen, weil es immer also alles, was irgendwie so ein bisschen zu drüber ist, ja. Ich habe das auch letztens mal in einem Post auf Instagram auch schon mal so zu dem Thema Olympische Spiele thematisiert. Ja, bei Olympia feiern alle und noch eine Latte höher und noch ein paar Meter weiter, richtig, richtig cool und alle feiern. Aber wenn dir irgendwie die Arbeitskollegin sagt, irgendwie, ich habe jetzt hier noch, was weiß ich, oder der Freund, ich habe jetzt irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen oder was, dann ist ja immer eher dieses, ach ja, cool, und gleich geht dieser innere Prozess aber los, so habe ich nicht, ist irgendwas mit mir falsch, ist irgendwie. Was bin ich da irgendwie nicht richtig oder wie auch immer, ja, so also wir hinterfragen uns dann so wenig oder anders, wir hinterfragen uns ja permanent, aber bringen halt auch diese Verbindung, also bringen es dann auch nicht so zustande, andere dann auch wieder dafür zu feiern, sondern es ist so dieses, bleib mal lieber auf dem Teppich und bloß nicht zu weit abheben und da ist irgendwie in unserer deutschen Kultur auch irgendwas, was uns da so ein bisschen zurückhält, ist meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, doch, kann ich mitgehen, ja. Dass da schnell mal so Neidfaktoren auftreten, ne? Oder ich glaube, auch wenn du dich zu schnell entwickelst, dann hat dein Umfeld auch so ein bisschen die Angst, ja, es verändert sich was, ne? Also entweder entfernst du dich von denen oder die sind im Zugzwang, um nachzuziehen. Ich glaube, das sind auch, ja, vielleicht auch manchmal einfach nur Ängste, die da mitgeschnürt sind, dass man es deshalb nicht so gönnen kann. Wobei ich sagen muss, es hält sich in Grenzen in meinem Umfeld, ne? Also ich
Ja,
glaube.
dann sagen wir es aber so, vielleicht, dann, lass mich es nochmal anders umdrehen. Dann feiern sie dich vielleicht und zelebrieren das alles, wie toll du das machst. Aber die Frage ist, was passiert im Umkehrschluss in ihnen selber?
Ja,
Es ist
ja.
auch dieses, ne, dann, die ist besser, der ist besser, der ist schlauer, der ist smarter, ich bin zu dämlich, ich bin zu, also wir beziehen es dann so oft auch, was im Außen passiert, so oft auf uns. Und bewerten uns dann auch so schnell ab, ja. Und da sind wir wieder auch bei der Macht der Worte. Alles, was wir zu uns sagen, und da gibt es ja auch tolle Übungen, ja, wo man einfach vielleicht auch mal morgens in den Spiegel guckt und anstatt zu gucken, oh krass, da ist ja jetzt wieder irgendeine neue Falte und ich hoffe, dass Peter, Paul und Erna das heute irgendwie nicht sehen. Oder dass mein Mann jetzt irgendwie nicht sieht, dass ich jetzt hier eine neue Speckrolle dazu bekommen habe, ja. Einfach sich auch mal vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, boah, krass, ich sehe gut aus, ja. Und das in positiver Sprache mit sich selber immer wieder auch zu kultivieren, Aber es braucht eben dieses Bewusstsein für sich, klar rauszufinden, okay, jetzt denke ich gerade wieder was Negatives, jetzt ziehe ich mich gerade selber runter. Und ich habe da auch so ein schönes Beispiel aus dem Sport, wie auch unser, und da gibt es übrigens auch eine Studie dazu, dass zum Beispiel, wenn man schon mal morgens in den Spiegel guckt und wenn man einfach nur in den Spiegel, also dieses Lächeln zeigt, ohne wirklich glücklich zu sein, sondern einfach nur diese Mimik macht, ja, signalisiert es auch unserem Gehirn und unserem Unterbewusstsein, dass wir glücklich sind, ja. Also auch unsere Körperhaltung, so wie wir, das ist auch alles Kommunikation am Ende des Tages. Und ein Beispiel aus dem Wettkampf, was ich ja ganz oft mache, wenn ich merke, oder das ist ja auch wieder meine Gedanken, die dann kommen, es fühlt sich gerade schwer an, es ist irgendwie anstrengend oder mir tut da was weh. Und da mal für sich zu sagen, okay, oder mir ist gerade irgendwie heiß oder kalt oder wie auch immer, wenn man das mal umdreht in etwas, was ich mir eigentlich wünsche, ja, zum Beispiel, ich mache das ganz gerne mal, dass ich sage, meine Beine sind schwer. Und dann sage ich mir aber die ganze Zeit, oh, meine Beine fühlen sich so krass leicht an, sie fühlen sich so krass leicht an und das ist noch so, ich habe noch so viel Potenzial und so viel ist da noch drin und ich habe noch so viel Kraft und Energie. Also ich persönlich merke immer den Switch im Körper. Ich merke, wie sich mein Körper dann auch wirklich verändern und meine Beine sich nicht mehr schwer anfühlen. Hast du so eine Erfahrung auch schon bei dir in den Rennen auch?
Ja. Ja, im Rennen auch, genau. Ich glaube, wo es vielleicht sogar noch intensiver ist, ist sogar jetzt in der aktuellen Zeit, weil ja, ich habe ja einfach im Moment keine Haare mehr und habe halt Ersatzhaare und muss auch sagen, ich fühle mich da in meinem normalen Alltag auch recht wohl mit. Ich kann mich auch ohne Haare super im Spiegel sehen, ja, also bin ich absolut fein mit. Aber was ich nicht kann, ist mich auf Fotos sehen. Da sehe ich eine fremde Frau und da habe ich echt teilweise Probleme und das ploppte jetzt mal wieder. Also ich hatte drei in dieser Gesamtzeit so gute drei echt mental schwache Tage, was ja, ich sag mal, für die Zeit und das Thema, denke ich, echt in Ordnung ist. Aber die gab es und die waren dann tatsächlich eher optischer Natur ausgelöst. Ich war auf einer Feier von meiner ehemaligen Chefin und hinterher war ein total schöner Abend. Ich habe mich super wohl gefühlt, habe Kollegen wieder gesehen, war richtig schön. Viele haben mir auch gesagt, Carmen, du siehst gut aus, siehst gar nicht aus, als wärst du krank und so weiter. Aber dann habe ich hinterher die Bilder von der Party gesehen und war fix und fertig. Ja, weil, also das war einfach nicht ich auf diesen Bildern und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und da können dir noch so viele Menschen sagen, du siehst gut aus, was weiß ich, wenn dir 10 Menschen sagen, du siehst gut aus, aber du erzählst dir 20 Mal am Tag, dass es nicht der Fall ist, dann zählt halt die Mehrheit da, ne? Wir sagen ja auch immer, Coaching funktioniert aus dem Grund, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann, erzählen wir uns das Ganze oder erzählt es uns jemand anderes. Das heißt, da muss man an die Selbstgespräche gehen und da habe ich es auch wirklich mal so gemacht, dass ich mir echt mal einen Zettel genommen habe und mal alles runtergeschrieben habe, was ich mir da so erzähle. Und das ist echt spannend, wenn du das mal schriftlich vor dir siehst.
Ja, und das Spannende ist, es baut ja auch, ne, ich finde da dieses Bild, was mir immer dazu geholfen hat, ist ja die Autobahnen, die sich da in deinem Gehirn ja formen. Ne? Wenn du dir die ganze Zeit erzählst, ja, ohne Haare sehe ich halt irgendwie scheiße aus, ich sehe scheiße aus, ich sehe scheiße aus, dann formt sich natürlich diese Autobahn. Es ist kein Tram, es wird irgendwann von einem Trampelpfad, wird es irgendwann eine riesen Autobahn, vierstufige Autobahn. Und die dann natürlich zu überschreiben und daraus wieder einen Trampelpfad zu machen oder den Pfad ganz loszuwerden, ist natürlich eine krasse Arbeit. Und deswegen ist es auch so wichtig in der Verantwortung mit anderen im Umgang, ja, also was ich zu anderen natürlich auch sage, daraus entwickeln sich auch Autobahnen, was ich zu meinen Kindern sage, was ich zu meinem Partner immer wieder sage, was ich zu wem auch immer sage, es entstehen einfach Autobahnen und wenn ich mir selber dann diese Geschichten noch erzähle, wird die Autobahn größer und wenn ich dagegen anarbeite und mich bewusst dafür entscheide, andere Worte zu finden, es ist ja der gleiche Energieaufwand, den ich bringen muss, ja. Also entweder ich erzähle mir Designgedanken oder ich erzähle den anderen Gedanken. Ist natürlich für das Gehirn erstmal schon anstrengender und mehr Energieaufwand, sich diese neuen Gedanken zu implementieren, weil der einfache ist ja logisch, er ist klar, ist ja irgendwie schon immer wieder bestätigt, auch von mir selber, ja. Aber da muss ich mich dann bewusst dafür entscheiden, erstmal wahrnehmen und bewusst dafür entscheiden, wie du es gemacht hast, ja. Was denke ich da die ganze Zeit und was sind Alternativen, die ich ab morgen da bewusst denken kann?
Genau. Und ich finde immer noch schön die Technik, wenn du es dann mal so schriftlich vor dir hast, dann zu sagen, so, und jetzt habe ich den besten Staranwalt überhaupt hier an meiner Hand. Und der muss jetzt Gegenargumente finden, dass das nicht stimmt, was ich mir hier erzähle, ja? Und dann soll der mal Beispiele finden aus der Vergangenheit oder was weiß ich, ne? Tatsächlich, was haben mal andere Menschen zu dir gesagt? Oder was hast du für Erfolgserlebnisse? Also dich da mal wieder so auf deine Stärken fokussieren und diese Sätze dann entsprechend umzuformulieren. Aber es ist harte Arbeit, definitiv.
Und
Und ja.
da kommen auch unterschiedlichste Emotionen hoch. Da kommen ja auch Ängste hoch, weil auch die Angst davor, was ist denn, wenn ich eigentlich den ganzen Tag nur noch positiv über mich denke? Was ist denn, wenn ich mich selbst vielleicht irgendwie als total sexy wahrnehme? Das hat ja natürlich dann auch einen Einfluss darauf, wie ich mich selber sehe, wie ich aber auch in die Welt trete, was, glaube ich, auch ganz viel Angst einfach mit implizieren könnte, so. Wer bin ich dann? Und ich will ja nicht arrogant wirken oder ich will nicht hochnäsig wirken oder wie auch immer, ja, was wir da uns alles dann eben auch erzählen, was so das Risiko ist. Und da auch dann trotzdem bewusst durch diese Ängste zu gehen, sich diese Ängste anzugucken, zu was ist denn, also wenn ich merke irgendwie, nur mal dieses Beispiel, ja, ich finde mich jetzt irgendwie dick und sage mir die ganze Zeit, ich bin zu dick, so. Was ist denn auch, wenn ich mir den ganzen Tag erzähle, nee, ich bin schlank, ich bin gut, und ich merke, da kommt vielleicht ein komisches Gefühl hoch, mich dann damit auseinanderzusetzen. Was ist dieses Gefühl? Was möchte dieses Gefühl sagen? Wovor ist da vielleicht eine Angst? Das ist jetzt alles nur erstmal ein Beispiel, ja. Und da dann auch tiefer reinzugehen und zu gucken, ah, okay, wie kann ich vielleicht diese Angst auch auflösen, dass ich mich mit diesen positiven Gedanken in Zukunft auch wohler fühle und sicherer fühle in mir selbst. Also es ist ein krasses Thema, finde ich, weil das wirklich die Gedanken alles steuern. Die steuern, was wir uns selbst zutrauen, wie wir uns selber sehen. Sie entscheiden darüber, wie unsere Heilungschancen sind, ja, oder welchen Einfluss sie auch haben. Und ich denke, bei dir, und das hat man auch schon ein paar Mal, ist ja, dass du eben dieses tolle Umfeld hast, was dich da supportet, wahrscheinlich auch auf verbaler Ebene, ja, mit Worten. Aber du selber, wie du dir selber gut tust und aber auch diese inneren Gespräche mit dir selber führst, ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Gründe, dass du so gut durch diese Zeit kommst jetzt gerade.
Ja, spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, genau. Und ich glaube auch, weil wir wieder das Thema Macht der Worte haben, ich mache es meinem Umfeld vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen leichter, dass ich so ein Reframing mache, also das Ganze mit einem Lauf zum Beispiel verbinde, ne?
Ja.
Dass, wenn mir montags jemand schreibt, Carmen, wie geht's dir, dass die nicht schreiben, wie war die Chemotherapie, sondern die fragen, wie lief deine Etappe? Ne? Das fällt denen auch leichter, halt auszusprechen und damit umzugehen. Und könnte ich mir vorstellen, dass dadurch ja einfach auch die Kommunikation einfacher ist.
Ja, wobei ich da aber wieder wichtig finde, dass es erstmal im ersten, wenn es dir selber gut tut, dass du diese Strategie für dich nutzt, dann definitiv, aber nicht, dass wenn du es jetzt nur machst, um an, das nehme ich also, ohne dir das zu erzählen, also ich habe schon verstanden, dass du das so machst, weil es dir selber gut tut, ja. Aber wenn man dann wieder anfängt, sich zu verstellen, das kostet, würde dann in so einem Prozess natürlich auch super viel Energie kosten und, ja. Diese Energiekosten und dann dafür sorgen, dass du dich dann doch irgendwie wieder anpasst oder es anderen recht machst oder so, ja. Und wie gesagt, ich finde, das sind auch, das wird mir jetzt gerade selber nochmal im Rückblick, was mir nochmal wichtig zu sagen ist, es geht ja nicht nur um die einzelnen Worte, sondern es geht auch um Sätze und das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, um eben auch Glaubenssätze, dann wann etwas zu viel ist, wann etwas zu gefährlich ist, wann etwas zu, ne, das, was wir, wie gesagt, was uns andere den ganzen Tag sagen, was uns die Medien den ganzen Tag sagen, was wir auf Social Media sehen. Es ist ja eine Ansammlung von eigentlich, also das eine Wort an sich, was schon mal in einer anderen Aussprache eine andere Bedeutung hätte und eine andere Emotion in mir hochrufen würde. Aber dann dem gegenüber stehen ja auch noch nicht nur gegenüber, sondern die intensive Form davon sind ja gesamte Sätze und diese Glaubenssätze, ne, die mir ja von anderen wieder mitgegeben werden, dass wie zum Beispiel, wie du willst, nur mal als Beispiel, wie du willst dich selbstständig machen, ist es nicht viel zu unsicher, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, wer sagt denn das, also wer sagt denn erstmal, dass Angestelltsein viel sicherer ist, ja, wer sagt denn, dass das, was du davor hast, das hängt ja mal davon ab, was man so vorhat, dass es total unsicher ist, das sind ja alles, das sagt vielleicht jemand so nebenbei, ja, einfach weil das aus seiner Welt so ist und weil er das so empfindet, aber für den Gegenüber öffnet es natürlich eine Tür, die diese Person vorher nicht gesehen hat. Da kann man sagen, ja, okay, das ist ja nur, kann ja auch gut sein, weil dann kann ich die Person vielleicht vor etwas schützen. Aber man muss sich wirklich überlegen, wann ist etwas funktional und wann ist etwas dysfunktional. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, ohne jetzt zu sagen, dass ich das perfekt mache, ich glaube, ich bin da sehr bewusst mir selbst gegenüber, aber gar nicht so bewusst, wenn ich mit anderen spreche. Also das glaube ich schon. Und ich glaube, das wäre so mein Wunsch, und es war auch dein Wunsch, wie ich das so rausgehört habe, warum du über dieses Thema sprechen wolltest, ist, dass wir nochmal viel mehr bewusster ins Leben gehen mit uns selbst, aber auch mit anderen, welche Worte wir wählen, wie wir kommunizieren und welche Sätze wir da auch so in die Welt raustragen als Glaubenssätze.
Ganz genau, weil einzelne Sätze können wirklich beim Gegenüber einfach viel verändern, im positiven wie aber auch im negativen Sinne. Und da dürfen wir einfach ein bisschen sensibel mit umgehen und uns auch mal über die Formulierung einfach Gedanken machen.
Ja, und auch am Ende des Tages geht es ja auch viel um Empathie und das ist das, um den Kreis nochmal vielleicht zu schließen. Das wäre mal auch ganz spannend, tatsächlich mit einem Arzt darüber zu sprechen, weil ich glaube nicht, dass Ärzte unempathisch sind. Ach, nee, so kann man es wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ich glaube, sie haben halt einfach durch ihren, wie soll man sagen, durch ihren Alltag und dadurch, dass sie es oft halt, also es ist das ist so Daily Business für die. Ohne zu sagen, dass jetzt alle Ärzte abgestumpft sind, würde ich jetzt auch ja nicht behaupten. Ja, ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch vielleicht selbst emotional so ein bisschen schützen davor, weil es sie auch manchmal gar nicht unbedingt, also weil sie auch vielleicht nicht oder weil sie auch emotional berührt. Ja, und da sage ich dann halt auch oft viele oder das ist auch meine Wahrnehmung, dass viele sich ja emotional auch schützen. Und wenn man dann auch so, weil ich das gerade jetzt am Freitag hatte mit einer Kundin, die das Thema mit dem Thema dieses Unternehmensberaterin für Unternehmen und auch für so eine neue Form des Arbeitens und dafür sich auch diese Marke kreiert hat, Love and Peace in Companies, ne? Also die mehr dafür sorgen will, dass viel mehr Liebe und Frieden auch in Unternehmen gelebt wird, weniger Konflikte und so. Und da sage ich immer, ja, ich glaube, wir hätten auf diesem Planeten weniger Probleme, wenn jeder seinen eigenen inneren Scheiß erstmal auflösen würde. Und das bedeutet, ne, das innere Kind, was wurde mir von Mama, von Papa, von der Lehrerin früher gesagt, was nehme ich als gegeben wahr, was denke ich über mich selber, das zu hinterfragen, das zu reflektieren. Weil wenn ich selbst mal diese Erfahrung gemacht habe, was Worte mit mir machen, kann ich auch ein bisschen empathischer gegenüber anderen damit arbeiten. Das ist so das, was ich für mich selber als wahnsinnig wichtig und wertvoll finde, damit wir ja allgemein auch mehr Liebe und Frieden, und das ist ja, glaube ich, der Wunsch unser aller, hier auf diesem Planeten miteinander eine tolle Zeit verbringen könnten.
Definitiv. Ich mag immer noch den Satz, kleine Menschen machen Menschen klein, große Menschen machen Menschen groß.
Da hast du auch recht, ja. Also, ja, ich weiß nicht, Carmen, wie gesagt, es war diese Folge, war ein Wunsch von dir. Gibt es noch irgendwas, was dir noch wichtig ist, was wir noch nicht im Fokus hatten, wo du noch drüber sprechen wollen würdest?
Ja. Ich denke, wir haben viele, viele Themen angerissen, wo
Ja.
jeder einfach mal so ein bisschen, ja, wieder drüber nachdenken kann, sich mal selbst reflektieren kann. Meinen Bankmitarbeitern sage ich immer, schickt mehr Sprachnachrichten und hört euch die dann selber mal an.
Ja,
Dann weiß man
spannend.
nämlich auch mal selber, welche Worte man so verwendet.
Ja.
Ja, genau. Und nehmt das so mit, macht anderen Menschen Geschenke, indem ihr ihnen ein Feedback oder ein Kompliment mitgebt, aber macht es immer aus einer positiven Intuition heraus.
Ja, das könnte ja jetzt auch so ein kleines Daily Habit sein, so mindestens einmal am Tag einer Person was ganz, ganz Tolles und Nettes zu sagen und einmal sich selbst was Tolles und Nettes zu sagen. Ich glaube, das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Und ja, Carmen, in diesem Sinne freue ich mich auf alle weiteren Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Instagram oder wo auch immer ihr uns erreicht, aber tatsächlich hauptsächlich auf Instagram, entweder unter dem Kanal Carmen Hirte, das ist der Kanal von Carmen, oder bei mir Rebelpreneur Business. Und ja, schickt uns gerne mal eine Nachricht, was vielleicht auch die Folge mit dir gemacht hat, wo du vielleicht nochmal Rückfragen hast oder Dinge anders siehst. Das ist ja auch für uns ganz spannend, ja, wo du vielleicht auch mal diskutieren möchtest. Vielleicht auch mal ein Arzt, der auch eine ganz normale Begründung vielleicht auch dafür hat, warum die Dinge so heißen, wie sie heißen im Gesundheitsumfeld. Und ja, schickt uns eure Challenges, worüber wir vielleicht auch mal reden wollen sollen. Oder vielleicht hast du auch eine eigene Challenge und du magst hier mal Interviewpartner sein. Also melde dich einfach.
Sehr gut. Ja, dann bleibt uns heute nichts anderes zu sagen als macht es gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Bis dann. Bye, bye.